Gesund.
Und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Mit Professor Dr. Volker Limroth
und Dr. Gerd Wirz.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge von Gesund und Gesund. Mein Name ist Dr. Gerd Wirz, ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte und habe das Spezialgebiet Zukunftsmedizin.
Und auch ein herzliches Hallo von mir, Professor Volker Limroth. Ich bin Chefarzt an der Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin am Klinikum Köln-Merheim.
Gemeinsam sind Sie das Team
Gesund
und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
Besser leben und länger leben, darum dreht sich alles in unserem Podcast. Dabei beschäftigen wir uns mit Fragen wie, was tun wir gegen Migräne oder warum müssen Zellen sterben, damit wir länger leben?
Und in Gesund und Gesund erfahren Sie die Antworten. Außerdem zeigen wir Ihnen spannende Innovationen in der Medizin, die Sie garantiert neugierig machen auf das, was die Zukunft noch bringen wird.
Und heute sprechen wir über ein Thema, mit dem sich viele Deutsche sehr gut auskennen, leider sehr zu ihrem Leidwesen.
Genau, es geht um das Thema Migräne. Leidest du eigentlich darunter, Gerd?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe selten Kopfschmerzen tatsächlich. Und wenn, dann kriege ich das mit einfachen Schmerzmitteln schnell erledigt. Aber ich kenne ganz viele Leute, die damit ein großes Problem haben und dann zum Teil tagelang richtig ausgenockt sind. Darum ist es, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe ja heute den Spezialisten, das ist heute wirklich komplett deine Folge. Es gibt durchaus Möglichkeiten, etwas gegen Migräne zu unternehmen.
Genau. Und wie das geht, das verraten wir Ihnen in unserer heutigen Sendung. Aber zuvor werfen wir noch einen kurzen Blick auf unsere Zuhörerfrage, die wir jede Woche von Ihnen bekommen. Vielen Dank dafür.
Und es geht in den Verdauungstrakt, nämlich unser Zuhörer Manfred. Er möchte wissen, was er gegen Sodbrennen tun kann. Gibt es auch Lebensmittel, die Sodbrennen hervorrufen?
Ja, natürlich, die gibt es, nämlich all die, die sozusagen die Säureproduktion des Magens besonders stimulieren. Das ist individuell aber etwas unterschiedlich und das können scharf gewürzte Fleischnahrungsmittel sein und einiges andere. Und der ganz einfache Tipp ist eigentlich, genau diese Nahrungsmittel wegzulassen oder eben deutlich zu reduzieren. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es natürlich auch Medikamente, mit denen man was dagegen tun kann.
Ich habe gehört, sogar Papaya hilft ganz gut gegen Sodbrennen, stimmt das?
Ja, also alles, was sozusagen den Säuregehalt des Magens reduziert. Und dazu gehören wenige Früchte wie die Papaya auch.
Fragen an Gesund und Gesund länger leben.
Mit Limroth und Wirz.
Unter www.gesundundgesund.de.
Ein sehr unangenehmes Thema bewegt uns heute, nämlich Migräne. Und das ist ja beileibe keine Lappalie.
Nee, da hast du recht. Ich glaube, wer Migräne selbst nie erlebt hat, kann das auch gar nicht so richtig einschätzen. Die Schmerzen sind nicht vergleichbar mit normalen Kopfschmerzen, die wir alle immer mal haben. Aber viele Patienten sind eben so stark betroffen, dass es neben den Kopfschmerzen eben noch starke Übelkeit, Erbrechen, Gliederschmerzen, zum Teil auch Schmerzen in den Muskeln, ihnen die Knochen wehtun. Also viele zum Teil autonome Begleiterscheinungen bis hin zu neurologischen Ausfällen, die dann natürlich auch Ängste schüren.
Und dieses Thema beschäftigt ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr. Und deswegen kam diese Frage bei Mails recht häufig, dass wir uns doch mal mit dem Thema Migräne beschäftigen sollen. Und deswegen ist Ihr Wunsch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute für uns Befehl.
Die Frage.
Migräne, wie können wir uns gegen diese Schmerzen wehren?
Die Fakten.
Migräne gehört zu den häufigsten Kopfschmerzerkrankungen in Deutschland und tatsächlich leiden insgesamt ca. 10-15% der Bevölkerung an Migräne. Frauen sind dabei übrigens sehr viel häufiger betroffen als Männer, 3-mal so häufig. Und die Migräne kann schon in der Kindheit anfangen. Die Attacken im Kindesalter sind dann etwas weniger charakteristisch und häufig kürzer als im Erwachsenenalter. Da könnten dann zum Beispiel so Sachen wie Bauchschmerzen und Übelkeit im Vordergrund stehen, aber auch Schwindel. Und am häufigsten manifestiert sich die Migräne dann so im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Und die Beschwerden werden dann, wenn man sie einmal hat, immer stärker. Und zwar geht das dann richtig los im 40. bzw. 50. Lebensjahr. Und wenn man die Grenze überschritten hat, im höheren Alter, wird die Migräne dann oft leichter und tritt auch seltener auf. Und bei manchen Patientinnen und Patienten bleibt sie dann im höheren Lebensalter sogar ganz aus. Sieht man also von seltenen Ausnahmen ab, dann verläuft die Migräne meist in Episoden mit immer wiederkehrenden Attacken, manchmal mehrfach im Monat, aber meist nicht, zum Glück, mehrfach in der Woche auftretend. Und so eine Migräneattacke kann nur wenige Stunden dauern, sie kann aber auch mehrere Tage dauern und im Extremfall auch noch länger andauern.
Genau, hinzu kommt, dass bei gut 20% der Migränepatienten eben Übelkeit und Erbrechen, teilweise auch Sehstörungen dabei sind, teilweise auch neurologische Ausfälle. Das heißt, plötzlich können die Patienten wesentlich schlechter sprechen. Sie haben Wortfindungsstörungen und es gibt eine seltene Form, die familiär hemiplegische Migräne. Da haben Patienten sogar eine komplette Halbseitensymptomatik. Das heißt, sie können eine Körperhälfte nicht bewegen. Das ist Gott sei Dank selten, aber das kommt eben auch vor. Definitionsgemäß muss der Kopfschmerz aber mindestens 4 Stunden andauern, dass man es tatsächlich als Migräne bezeichnen kann.
Irgendwo muss die Migräne ja Ursachen haben, Volker. Kann man das vorhersagen bei Menschen? Also kannst du jemandem auf den Kopf zusagen, Mensch, Sie haben ein hohes Risiko für Migräne?
Auf den Kopf zusagen, wenn ich mich länger mit ihm unterhalten habe, die Familienstruktur kenne und sozusagen den Patienten gut kennengelernt habe, geht das in Einzelfällen schon. Tatsächlich betrachten wir Migräne heute als eine genetische Erkrankung. In unserem Fach Kauderwelsch sagen wir eine heterogene Ionenkanalerkrankung. Und was dahinter steckt, ist tatsächlich eine genetische Belastung und eine Erkrankung des Gehirns, bei der es eben zur Aktivierung von schmerzverarbeitenden Zentren und zur Ausschüttung von ganz spezifischen Botenstoffen kommt. Und da spielt ein Botenstoff eine große Rolle, nämlich das Calcitonin Gene-Related Peptide, CGRP in der Abkürzung. Müssen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht unbedingt merken, aber wir kommen da nochmal gleich drauf zu sprechen, wenn wir über die Therapien reden, weil es inzwischen eben ganz hochspezifische Medikamente gibt, die genau diesen Botenstoff angehen und blockieren und damit in den letzten Jahren wirklich einen Durchbruch in der Therapie erreicht haben.
Du hast eben schon gesagt, Migräne ist tatsächlich genetisch veranlagt. Heißt das, wenn ich weiß, dass einer meiner Elternteile häufiger unter Migräne litt, dass ich auch ein hohes Risiko habe?
Bei etwa 2/3 der Patienten haben enge Angehörige auch Migräne, sind also auch betroffen. Und wir haben wirklich ganze Familienstammbäume, in denen sich Migräne wie ein roter Faden durch diesen Stammbaum zieht.
Und die wichtigste Frage ist ja für alle, die darunter leiden, was kann man denn dagegen tun?
Ja, da gebe ich gerne ein paar Tipps und Hinweise. Und weil das Gehirn des betroffenen Migränepatienten oft durch bestimmte Auslösefaktoren oder bei Überlastungen mit einer Migräneattacke reagiert, kann man sich zumindest zum Teil auch davor schützen, indem man eben bestimmte Lebensmechanismen, nenne ich das mal, vermeidet. Und Studien konnten eigentlich auch sehr gut zeigen, wie positiv auf Migräne bestimmte Lebensstrategien wie Ausdauersport und Muskelentspannungsverfahren wirken können. Auch das ist eigentlich Bestandteil immer unserer umfassenden Migränetherapie.
Mir fällt da gerade noch ein, dass es wahrscheinlich günstig sein könnte, so eine Art Tagebuch zu führen, oder? Dann kann man auch aufschreiben, was sind Ereignisse gewesen, die waren vor der Migräneattacke, um mal einfach mal zu erkennen, was sind meine persönlichen Auslöser?
Ja, so ein Kopfschmerztagebuch, das klingt banal, ist aber wirklich ein ganz wichtiges Instrument. Zum einen benutzen wir es, um sozusagen diagnostisch zu bestätigen, dass es eine Migräne ist. Es gibt ja auch andere Kopfschmerzarten, die differenzialdiagnostisch in Frage kommen. Dann, genau wie du sagst, kann man sehr gut dokumentieren, in welcher Lebenssituation man sich gerade befand. Und drittens, auch ganz wichtig, wenn wir eine bestimmte therapeutische Strategie festgesetzt haben, dann können wir anhand der Frequenz der Migräneattacken eben sehen, ob diese Strategie erfolgreich ist oder nicht. Deswegen ist also das Kopfschmerztagebuch ganz richtig ein wichtiges Instrument für uns.
Das wären also so vorbeugende oder analytische Maßnahmen, aber in ganz schweren Fällen brauchen wir wahrscheinlich Medikamente, oder? Was empfiehlst du denn da?
Ja, definitiv. Also die Verhaltensmaßregeln, damit beginnt es natürlich, das ist das Einfache. Und dann kommen tatsächlich die Medikamente. Und da beginnen wir eigentlich mit gängigen Schmerzmitteln wie Acetylsalicylsäure oder Ibuprofen. Zum Teil auch in Kombination mit Medikamenten gegen die begleitende Übelkeit. Auch die Resorption im Magen verbessert sich, wenn man diese herkömmlichen Medikamente wie Acetylsalicylsäure eben mit Medikamenten gegen Übelkeit und Erbrechen kombiniert. Darüber hinaus gibt es aber auch migräne-spezifische Substanzen, die sogenannten Triptane. Die blockieren auch die Freisetzung dieser Botenstoffe. Die meisten der Triptane sind verschreibungspflichtig. Es gibt allerdings zwei Triptane, die kann man auch freikäuflich erwerben. Ich würde aber immer raten, bevor man ein Triptan anwendet, einmal kurz mit dem Kollegen, dem Hausarzt oder einem Neurologen darüber zu sprechen, denn es gibt auch die eine oder andere Kontraindikation. Das heißt, es gibt Menschen zum Beispiel mit koronarer Herzerkrankung oder Zustand nach Schlaganfall, die dürfen diese Triptane nicht einnehmen. Aber alle anderen dürfen sie einnehmen und die sind sehr wirksam gegen Migräneattacken. Aber auch da gilt immer, möglichst früh einnehmen, wenn die Migräneattacke gerade einsetzt.
Und den Schmerz so schnell wie möglich unterbinden, ne, bevor er so stark wird, dass man dann auch mit schweren Geschützen auffahren muss.
Genau, die meisten Migränepatienten können eigentlich sehr gut unterscheiden, ob es eine Migräne ist oder ein anderer Kopfschmerz. Und wenn sie dann eben merken, aha, das hier ist jetzt meine typische Migräneattacke, so wie ich sie kenne, dann sollten sie so ein Triptan direkt einnehmen.
Gibt es denn übrigens auch Nachteile bezüglich der Medikamente? Also würdest du sagen, dass man bei der einen oder anderen Situation vorsichtig sein sollte?
Ja, absolut. Wie bei allen gängigen Schmerzmitteln gilt, wenn sie über längere Zeit zu häufig eingenommen werden, können sie zu einer Verschlechterung oder auch Chronifizierung, in diesem Fall der Migräne, führen. Wir nennen das dann medikamenteninduzierte Kopfschmerzen. Das kann ein unterliegender milder Dauerkopfschmerz sein, aber auch die Attackenfrequenz, so komisch sich das anhört, die Attackenfrequenz der Migräne kann sich dann erhöhen. Also die Medikamente wirken in der Akutsituation tatsächlich weiter, aber sie führen dazu, dass es immer häufiger Attacken gibt. Deswegen gilt so über den Daumen die Regel, dass diese Schmerzmittel nicht häufiger als an 10 bis maximal 15 Tagen im Monat eingenommen werden dürfen, besser weniger als 10.
Gilt das jetzt für alle gängigen Kopfschmerzmittel oder auch für diese ganz spezifischen, du hast eben die Triptane erwähnt, für die ganz spezifischen Migräne-Schmerzmittel?
Ja, das gilt für alle Schmerzmittel und das gilt insbesondere auch für die Triptane. Die machen da keine Ausnahme.
So, wenn jetzt das Arsenal ausgereizt ist, ich habe jetzt schon viele Kopfschmerzmedikamente genommen und jetzt kommt dann trotzdem noch eine Attacke. Was kann man da noch machen? Kann man da noch was obendrauf setzen?
Also wenn der Patient mehr als 2 oder 3 Attacken im Monat hat, dann kann man über eine Prophylaxe nachdenken. Also eine Dauermedikation zur Reduktion der Attackenfrequenz. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt Menschen, die haben 2 oder 3 Attacken und die kommen super klar mit der Einnahme eines Triptans und dann ist die Sache auch schon wieder erledigt. Die brauchen es vielleicht nicht so dringend. Aber es gibt vielleicht auch, die haben nur 2 Attacken im Monat, aber die dauern eben, wie du vorhin ja schon gesagt hast, 2 oder 3 Tage mit starker Übelkeit und Erbrechen. Für die lohnt sich das natürlich, insbesondere wenn sie dann nicht arbeiten können oder komplett für die Familie ausfallen. Und diese Gruppe der Medikamente, die wir in der Prophylaxe geben oder Prävention geben, die kommen in der Regel aus dem Bereich der Bluthochdruckmedikamente oder auch der Epilepsie. Das sind Medikamente, die wir schon sehr lange haben und die auch einigermaßen gut funktionieren. Aber nun haben wir seit 5 Jahren, und das ist vielleicht die wichtige Botschaft dieses Podcasts, eben hochspezifische Medikamente, die diesen Botenstoff, den ich vorhin erwähnt habe, das CGRP blockieren. Das sind sogenannte monoklonale Antikörper. Die funktionieren nach so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip und immer wenn dieser Botenstoff, dieses CGRP, freigesetzt werden, dann docken die da dran, blockieren das und dann kann dieser Botenstoff seine Wirkung nicht mehr entfalten. Und das Tolle an diesen Medikamenten ist, die braucht man nur einmal im Monat in einer kleinen Spritze subkutan unter die Haut zu spritzen und das funktioniert ziemlich gut und die haben fast keine Nebenwirkungen.
Woran erkenne ich eigentlich, dass so eine Prophylaxe wirkt? Also ich werde ja nicht komplett befreit sein von Migräneattacken, ne? Also merke ich das an der Frequenz?
Das merkst du relativ schnell an der Frequenz, die dann stark nach unten geht oder sich reduziert. Und je höher deine Frequenz war, desto schneller merkst du es auch. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, gerade mit diesen neuen Medikamenten habe ich einige Patienten, die sehe ich kaum wieder, sondern die rufen nur alle paar Monate in meinem Sekretariat an und fragen nach einem Rezept, holen sich das Rezept ab und bei mir vorstellig werden die gar nicht mehr. Also diese neuen Substanzen, die wirken schon ziemlich gut.
Apropos bei dir vorstellig werden, was empfiehlst du denn? Ab wann sollte man mit seinen Migräneattacken denn einen Facharzt aufsuchen und wie lange reicht der Hausarzt?
Also wenn die Migräneattacken nur wenige Male pro Jahr auftreten und die herkömmlichen Medikamente gut verträglich, auch gut wirken, dann denke ich, reicht es, wenn das Management der Migräne durch den Hausarzt erfolgt. Aber in dem Moment, in dem es doch häufiger auftritt, insbesondere auch häufiger als 2-3 Mal im Monat, sodass eine Prophylaxe wirklich spruchreif wird, dann ist der Zeitpunkt gekommen, einen Neurologen zu sehen, es sei denn, der Hausarzt kennt sich wirklich gut mit diesen neuen Substanzen aus. Aber in der Regel haben die Hausärzte es auch ganz gerne, wenn sie eine zweite Meinung vom Facharzt hören, insbesondere wenn es eben um die Verschreibung dieser neuen monoklonalen Antikörper geht. Denn eins ist da auch noch wichtig. Bisher war es so, dass man, bevor man diese neuen Medikamente geben durfte, tatsächlich 3 oder 4 dieser herkömmlichen Prophylaxen angewendet haben musste. Das ist jetzt für eine der Substanzen aufgehoben worden, weil die eine große Studie zeigen konnten, dass sie eben deutlich besser wirken als die herkömmlichen Substanzen. Und hier liegt der Teufel so ein bisschen im Detail und da sind dann die Hausärzte oft etwas mit überfordert und schicken die Patienten dann auch ganz gerne zu uns Neurologen.
Wir haben jetzt ja ganz viel über medikamentöse Hilfe gesprochen, aber eine komplette Schmerzfreiheit kriegt man ja auch nicht. Gibt es noch andere Dinge, die man jetzt außer Medikamenten tun kann?
Ja, wir haben ja eben schon ein paar Punkte angesprochen. Wichtig ist natürlich, ein bisschen die Lebensumstände zu analysieren. Ich sehe häufig Patienten, die haben ihre Migräneattacke am Wochenende. Insbesondere dann, wenn sie eigentlich denken, so, jetzt habe ich mal eine ruhige Zeit, dann erwischt sie die Migräne. Und da gilt es dann wirklich zu analysieren, wie der Biorhythmus sich über die Woche und insbesondere in der Veränderung zum Wochenende bewegt. Und dann haben wir häufig so Dinge, dass während der Woche viel Kaffee getrunken wird, 4, 5, 6 Tassen. Das erfolgt dann am Wochenende nicht oder während der Woche weniger geschlafen wird, am Wochenende dann viel. Und da ist dann der Trick tatsächlich, die Woche oder den Biorhythmus der Woche dem Rhythmus am Wochenende anzugleichen oder umgekehrt oder zumindest nicht so starke Breaks zu haben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit kann man vielen Patienten ganz gut helfen. Und dann haben wir auch schon den Sport angesprochen, nämlich zu gucken, dass man Ausdauersport macht. Wir haben in den anderen Podcasts auch schon darüber gesprochen, dass das natürlich sowieso gesund ist. Aber das sind ganz wichtige Dinge, mit denen man Migräne besser machen kann. Und dann auch das Erlernen eben von Entspannungsverfahren, insbesondere dieses Entspannungsverfahren nach Jacobsen.
Das ist diese Muskelentspannung, ne? Progressive,
genau.
Muskelentspannung.
Die ist zwar schon ziemlich alt. Ich glaube, der Herr Jacobsen hat das 1938 entwickelt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass einem das in den verschiedensten Situationen doch sehr gut helfen kann, wenn man gezielt anspannen und dann lernt, auch gezielt zu entspannen. Und das hilft vielen Patienten bei Migräne eben auch ganz gut.
Die Vision.
Wir haben jetzt schon über viele Sachen gesprochen, Volker, aber über Essen haben wir noch nicht gesprochen. Gibt es denn Lebensmittel, die auch helfen könnten, eine Attacke vorzubeugen? Oder gibt es Lebensmittel, die man unbedingt vermeiden sollte?
Also, um ganz ehrlich zu sein, viele meiner Migränepatienten leben sehr gesund, weil sie Angst haben, dass die verschiedensten Nahrungsmittel Migräneattacken auslösen könnten. Aber tatsächlich gibt es wirklich nur ganz wenige Lebensmittel, die wirklich nachweislich Migräne auslösen können. Und dazu gehört unter anderem Alkohol. Aber fast alles andere können Migränepatienten eigentlich bedenkenlos essen. Individuell ist das natürlich sehr unterschiedlich. Und wie immer im Leben, ich fürchte, das muss man ausprobieren und dann entsprechend seiner Erfahrungen, sein Verhalten entsprechend justieren.
Also man muss auf einiges verzichten. Gibt es andere Sachen, wo du sagen würdest, mehr davon?
Nicht unbedingt auf einen regelmäßigen Wasserhaushalt achten, das heißt also genug Flüssigkeit zu sich nehmen, Wasser trinken, das schon, denn all das, was sozusagen den Körper abrupt in das eine oder das andere Extrem führt, das scheinen Auslösesituationen zu sein oder werden zu können. Aber die anderen Dinge des Lebens, Zitrusfrüchte oder Schokolade, das können die Patienten beruhigt essen.
Der Praxischeck.
Gerd, es war mir wie immer eine große Freude, mich mit dir auszutauschen. Bevor wir die heutige Folge beschließen, kommen wir aber noch zu unserer Rubrik der Praxischeck, in der du ja als Checker unter anderem digitale Angebote zu unserem jeweiligen Wochenthema unter die Lupe nimmst. Verrate uns doch mal, was du heute im Gepäck hast. Was ist dein Check der Woche?
Du hast es ja eben erwähnt, dass es sehr hilfreich sein kann, ein Tagebuch zu führen. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, sich so ein kleines Heftchen hinzunehmen und das muss man immer dabei haben und das setzt dann schon wieder so eine Hürde. Deswegen habe ich mich mal umgeschaut, was gibt es denn da an digitalen Helfern, und tatsächlich auch da hat die Schmerzklinik in Kiel so eine richtige Migräne-App entwickelt, in der die Betroffenen dann dieses Tagebuch digital führen können. Und ich glaube, wenn du das dann immer im Handy bei dir hast, hilft dir das, dass man ganz schnell reagieren kann, wenn bestimmte Ereignisse aufgetreten sind oder wenn die Attacke gerade angefangen hat, dass ich eintragen kann, wann ich welches Medikament genommen habe, damit man da auch nicht zu häufig diese Medikamente nimmt. Da hast du ja auch eben vorgewarnt. Und diese App bietet das alles. Würdest du sowas auch deinen Patienten empfehlen?
Ja, auf alle Fälle. Ich finde die auch sehr hilfreich. Man muss halt sehen, wie sehr diese Apps ins Leben passen und tatsächlich auch angenommen werden. Aber ich kenne diese App ganz gut und empfehle die auch regelmäßig meinen Patienten.
Länger leben. Wie geht das?
Jetzt kommt wieder der Expertenrat, der ganz eng mit unserer heutigen Frage zusammenhängt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gemerkt, da auf diesem Feld der Migräne, da kennt sich der Volker besonders gut aus. Ich meine, du kennst dich bei vielen Fällen gut aus, aber bei Migräne ganz besonders. Deswegen vermute ich, wird es jetzt ein bisschen länger dauern, wenn du mal zusammenfasst, was ist das Wichtigste, um die Migräne bei der Wurzel zu packen, also quasi den Migräneattacken nahezu vorzubeugen.
Ja, Gerd, du hast völlig recht. Ich habe mich viel mit Migräne beschäftigt, aus den verschiedensten Gründen. Aber es ist tatsächlich aus neurologischer Sicht eine sehr interessante Erkrankung, die uns sehr viel über die Funktionsweise des Gehirns verrät. Aber ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie Migräne haben, folgende Tipps. Bringen Sie Struktur in Ihren Tagesablauf, halten Sie Ruhephasen ein, schlafen Sie ausreichend. Gehen Sie möglichst häufig und lange an die frische Luft und meiden Sie unphysiologische körperliche Überlastung. Das heißt also, Sport und Ausdauersport dürfen Sie gerne betreiben, aber nicht zu lange verharren in körperlichen Positionen, die unnatürlich sind. Wichtig in der heutigen Zeit, begrenzen Sie Ihren Umgang mit elektronischen Medien. Trinken Sie regelmäßig und ausreichend mindestens 1,5 bis 2 Liter pro Tag. Gehen Sie nicht ohne Frühstück aus dem Haus und nehmen Sie die letzte Mahlzeit spätestens 2,5 Stunden vor dem Schlafengehen ein. Essen Sie 2 bis 3 Mahlzeiten pro Tag, davon wenn möglich eine warme, essen Sie in Ruhe und lassen Sie die Mahlzeit nicht ausfallen. Meiden Sie Lebensmittel mit Histamin, zum Beispiel Tomaten, Zitrusfrüchte und wahrscheinlich auch Alkohol. Verzichten Sie, wenn möglich, auch auf Fertigprodukte und Lebensmittel, die mit dem Geschmacksverstärker Glutamat versetzt sind oder Konservierungsstoffe wie Pökelsalz, Tartazin oder Benzoesäure haben. Wenn Sie das alles einhalten, dann werden Sie wahrscheinlich doch einen Benefit davon haben.
Und wenn Sie das alles nicht mitschreiben konnten, dann hören Sie sich diesen Part des Podcasts nochmal ganz langsam an. Und machen Sie sich Ihre kleine Anleitung zur Vorbeugung von Migräneattacken.
Das Debriefing.
Ja, lieber Gerd, wie immer meine Abschlussfrage an dich. Was hast du denn heute gelernt?
Ich denke ja immer, dass bei vielen Krankheiten es so einfach ist zu sagen, okay, da habe ich Kopfschmerzen, da nehme ich ein Medikament und dann kriege ich das in den Griff. Und ich habe heute gelernt, wie komplex das ist. Und wie schwierig es ist, doch so eine chronische Erkrankung dauerhaft in den Griff zu kriegen. Und da hast du wirklich viele, viele Tipps gegeben. Und ich glaube, das wird den Hörerinnen und Hörern, die unter Migräne leiden heute, sehr, sehr helfen. Hast du denn auch was mitgenommen? Also ich habe ja nicht viel gesagt heute, aber wer weiß.
Ich nehme immer was mit, wie du dir denken kannst. Denn ich muss immer wieder doch auch ein bisschen an mir selber arbeiten, komplexe Zusammenhänge wirklich so darzustellen, dass sie gut verständlich sind. Das ist etwas, was ich auch heute wieder mitgenommen habe.
Das ist dir gut gelungen, Volker.
Fragen an Gesund und Gesund länger leben.
Mit Limroth und Wirtz.
Unter www.gesundundgesund.de.
Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage an uns.
Und das war sie, die Folge Gesund und Gesund zum Thema Migräne. Besser leben mit Limroth und Wirtz. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und wenn das so ist, dann freuen wir uns auf viele positive Bewertungen in Ihrem Portal und auf viele, viele Sterne. Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare, Wünsche, Anregungen zu neuen Themen, so wie ja auch das heutige Thema durch Ihre Anregungen gekommen ist und natürlich auch auf Ihre Fragen. Also bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und du, Volker, wirst heute keinen Rotwein trinken, oder?
Na, schauen wir mal. Wir müssen ja noch ein kleines Sportprogramm absolvieren.
Also, bis zum nächsten Mal, Volker. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Das war Gesund und Gesund länger leben. Mit Professor Dr. Volker Limroth
und Dr. Gerd Wirz.
Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de.